Ich freue mich zum Thema Webserver und Websicherer machen, den Frank Richter zu begrüßen. Schon vor 16 Jahren zum ersten Chemnitzer Linux-Tag hat er sich mit dem Apache beschäftigt. Jetzt sind wir da ein paar Versionsnummern weiter. Und das Thema, den ordentlich zu konfigurieren oder auch andere Webserver zu konfigurieren, ist immer noch top aktuell. Freuen wir uns auf einen schönen Vortrag. Bitteschön.
Dankeschön. Ich hätte es nicht mehr gewusst, dass ich zum ersten Linux-Tag hier zu Apache gesprochen habe. Im Übrigen, es gibt hier vorne noch Zwiebelaufkleber, also Toraufkleber. Wer dann noch welche will, ich habe zwar mit dem Thema nichts zu tun, aber es gibt noch welche. Ja, ich habe im Vorfeld des Vortrages bin ich einigen Irrtümern unterlegen. Das erste war, ich habe den Vortrag angemeldet, da ich ja hier sozusagen Heimspiel habe, habe ich den Organisatoren gesagt, ich habe da einen Vortrag, aber müsst ihr nicht unbedingt nehmen. Also so, wenn noch Platz ist, dann halte ich den natürlich gern. Und wurde dann gesetzt, auch noch in so einem großen Raum. Und dann habe ich gedacht, gut, dann nehme ich hier so ein bisschen oberlehrerhaften Titel für den Vortrag. Da kommen dann nicht allzu viele, nur sind doch einige da. Der Vortrag richtet sich an Webmaster, also die, die Webserver betreuen, betreiben. Gibt es da unter euch welche, die das? Ja, gut, okay. Also für euch ist dieser Vortrag gedacht. Nur hoffe ich, es ist nicht das allernigelnagelneueste, was ich hier vorstellen will. Ich hoffe, damit nicht Eulen nach Athen zu tragen. Ich glaube, die Griechen, die brauchen jetzt gerade nicht so Nachtvögel, die brauchen vielleicht was anderes. Aber vielleicht ist für den einen oder anderen doch was Neues dabei. Gut, machen wir ein bisschen oberlehrerhaft weiter. Halte hier an der Uni auch eine Lehrveranstaltung mit anderen Kollegen zusammen. Da geht es um Techniken der IT-Sicherheit. Und da wäre so eine typische Prüfungsfrage, wäre, wodurch werden Webdienste heute bedroht, nennen Sie technische und überhaupt Einfallsmöglichkeiten und Schwachstellen unseres schönen World Wide Web. Klar, und dann würde ich in der Antwort sowas erwarten, HTTP ist ein Klartextprotokoll, kann man mitlesen. Und das Mitlesen verletzt die Privatsphäre und ermöglicht Angriffe wie Session-Hijacking, dass ich Cookies auslese, die dann in meinen eigenen Strom einbaue und damit Sitzungen übernehme, ohne irgendwie ein Passwort von jemandem zu kennen. Hätten wir vor ein paar Jahren noch gesagt, ja, theoretisch gibt es die Möglichkeit, irgendwie Telekommunikationsanbieter, die könnten theoretisch ja den Verkehr mitlesen. Wir wissen leider seit anderthalb Jahren, dass das nicht nur eine Möglichkeit ist, sondern dass es flächendeckend gemacht wird, dass unser Netzverkehr mitgelesen wird von Leuten, von denen wir das nicht unbedingt wollen. Es gibt Schwachstellen in Webanwendungen. Ich denke, das ist auch nichts Neues. Cross-Site-Scripting, seit Jahren reden wir über dieses Thema. Es gibt kein, ich sag mal, größeres Web-Framework oder eine Web-Anwendung, die davon vermutlich noch nicht betroffen waren. Es gibt Injection-Angriffe, die sich immer gegen Web-Anwendungen richten, also was auf Server passiert, dass man dort versucht, Daten zu lesen, die einem nicht zu Gesicht kommen sollten oder auch Daten einzubringen, ob es nun Angriffe sind auf Datenbanken, LDAP-Server und was auch immer. Ja, ganz besonders blöd sind diese Cross-Site-Request-Forgeries, die Aktionen, denen ich sozusagen gegen legitime Webanwender, denen ich irgendwelche manipulierte URLs unterschiebe und die dann zu irgendwas bewegen möchte. Eine Spezialform davon, denke ich mal, ist dieses Click-Jacking. Da geht es also irgendwie auf meiner Webseite andere Webseiten einzubinden, die zu überlagern und den Nutzer zu irgendwelchen Klicks zu überreden und damit, was weiß ich, irgendwelche eBay-Angebote nach oben zu treiben, irgendwelche Einkäufe zu tätigen, wie auch immer. Gut. Schwachstellen in Protokollen, naja, das ging natürlich in den letzten Monaten, Jahren runter. SSL, TLS-Angriffe, die bekommen jetzt so schöne Namen. OpenSSL, der Angriff hat uns selber hier an der Uni natürlich auch letztes Jahr, oder die Schwachstelle, diese Heartbleed-Geschichte hat uns letztes Jahr auch sehr viel Arbeitszeit gekostet, weil wir Keys austauschen mussten in Größenordnungen und neue Zertifikate ausstellen mussten. DNS ist ein Thema für sich. Ich habe hier mitgenommen von Per Heinlein aus dem Vortrag, DNSSEC ist ein Thema, was nicht mehr Also es gibt keinen Grund, das mehr auf die lange Bank zu schieben. Ich habe gelernt, es geht zumindest von der Umsetzung her relativ einfach, wenn man organisatorisch das einigermaßen sortiert hat. Ist also auch ein Thema, was wir machen müssen. DNS ist klar, ne? Also der Dinosaurier unter den Protokollen, ohne den quasi nichts geht im Internet, Auflösung von Namen in IP-Adressen, ist UDP-basiert und damit prinzipiell natürlich anfällig. Es gibt nicht technische Schwachstellen, auch im Webumfeld, die nachlässigen Zertifizierungsstellen, also die gar nicht genau prüfen, wessen Public Key unterzeichne ich denn hier, gehört der Public Key auch wirklich zu einer Organisation. Ja, wir wissen, wie viele Zertifizierungsstellen in unserem Browser so drin sind und wir kennen die natürlich nicht im Einzelnen, aber dieses Vertrauen ist quasi in die Browser implantiert, ob wir das selber wollen oder nicht. Wir wissen nicht, ob die gut funktionieren. Und Social Engineering ist natürlich immer ein Thema. Da werde ich aber jetzt auch keine Verfahren vorstellen, wie man Social Engineering mit einem Konfigurationsanweisung für Apache ausschalten kann. Das werde ich nicht erfüllen können. So, die nächste Frage ist natürlich, ja, das sind jetzt die technischen, nicht technischen Bedrohungen. Wer bedroht mich denn eigentlich? Naja, und dann ist das auch so eine Sache, die haben wir, das wissen wir, was das ist, die Underground Economy, also das wäre dann die organisierte Kriminalität, wird von den Sicherheitsfirmen so genannt. Also da, aus meiner Sicht, spricht da ein bisschen, ja, quasi schon fast in Hochachtung raus. Man bezeichnet das wirklich als Economy. Ich weiß gar nicht, wie die andere heißt. Also die andere Wirtschaft, die nicht kriminalisiert ist. Die ja. Gut, dann die anderen, die Kriminellen, das wäre sozusagen die unorganisierte Kriminalität. Also die sich da vielleicht alleine oder so in kleinere Gruppen zusammenwerfen, um unser Bestes zu wollen, an unser Geld ran wollen oder ja. Die anderen, die wollen mehr Geldströme irgendwie verschieben, also Geldwäsche und. Ja, Script-Kiddies, mit denen haben wir es natürlich auch zu tun. Fällt uns noch irgendwas ein, was uns im Web so bedroht? Ja, Zufall. Ich kenne einen Bekannten, der... Ach ja? Ja. Zufall ist auch so eine Geschichte. Ich kannte jemanden, der hat mir ein URL geschickt. Hat den irgendwie aus seinem Browser oben rausgenommen, in eine Mail gepackt und ich habe den aufgerufen und habe eine Ansicht bekommen und habe gesagt, sag mal, was hast du mir hier geschickt? Ich sehe jetzt irgendwelche Benutzerdaten. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Der hat halt, irgendwie gab es einen Zeilenumbruch in dem langen URL-String und plötzlich hatte ich eben zufällig irgendwelche anderen Nutzerdaten auf dem Schirm und war also eindeutig eine Schwachstelle in dieser Webanwendung, da durch einfachste zufällige Manipulation in dem URL ich an bestimmte Daten rankam, also ich habe nicht ganz genau verfolgt, wie das ganze Ding ausgegangen ist. Ich hatte das natürlich dann den Betreiber gemeldet, aber ja. So, und dann hatte noch jemand die Idee, ja, es gibt diese Geheimdienste. Das haben wir natürlich schon immer gewusst, Geheimdienste gibt es schon immer. Natürlich ist neu, seit anderthalb Jahren, seit den Snowden-Veröffentlichungen, sind wir, also ich spreche mal jetzt rein von mir, zutiefst geschockt, also in welcher Größenordnung, in welcher Organisiertheit und in welcher Raffinesse, in welcher Breite diese Angriffe gefahren werden. Und das ist, ja, ich kenne viele, die da sagen, okay, gegen die haben wir eh keine Chance. Natürlich ist es auch, das muss ich jetzt an der Stelle auch sagen, ich werde nicht die eine Apache-Anweisung hier zeigen können, die dafür sorgt, dass die Geheimdienste außen vor bleiben. Ne? Also das muss ich ja gleich sagen. Gegen so ein Apparat, die mit diesen Mitteln, Ressourcen und was die alles haben und um ihre, aus meiner Sicht, gegen bestehendes Recht verstoßenden, gegen Verfassung verstoßenden Aktionen durchzuführen, gegen die werden wir, sagen wir mal, Kleinadmins natürlich jetzt nicht mit ultimativer Sicherheit ankommen, aber ich werde doch zeigen, oder ich fühle mich herausgefordert zu sagen, okay, das diesen Leuten entsprechend schwer zu machen. Gut. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Sachen, die in uns selber als Webadmins drin stecken. Das habe ich jetzt mal zusammengefasst unter dem Punkt Unwissen, Ignoranz, Nachlässigkeit. Ja, wir sind Menschen. Also ich stehe hier und habe so ein bisschen Wissen und Sie haben wahrscheinlich viel mehr Wissen als wir. Und wenn wir, deswegen stehen wir ja hier auch in solchen Tagungen, dass wir unser Wissen austauschen und quasi dieses, den ersten Punkt schon mal ein bisschen bekämpfen und uns gegenseitig sozusagen schlau machen. Und ja, damit wir unsere Arbeit besser machen können. Ja, Ignoranz gibt es natürlich auch. Ja, ich meine, und Nachlässigkeit im Sinne von, naja, das geht jetzt schon 5 Jahre, da wird es jetzt die nächsten 2 Jahre auch noch gehen. Der nächste Punkt ist natürlich dann mehr an die Chefs gerichtet. Ja, Zeitdruck, das Release-Datum naht und wir müssen jetzt Sicherheit, machen wir irgendwann mal und. Weiterbildung, ja, musst du selber machen, in deiner Freizeit kriegst du kein Budget und zu wenig Mittel. Ach was, jetzt ihr neues Zertifikat ausstellen, muss es unbedingt sein, das kostet nur unnütz Geld. Gut, das sind sozusagen unsere Bedrohungen und wir nähern uns so langsam mal den Sachen, die wir zu tun haben. Der erste Punkt, den ich sehe, wir sollten uns bemühen, alles zu verschlüsseln, so gut es geht. So gut es in unserer Macht steht. Ich werde vorstellen ein paar Anweisungen für Apache-Webserver und mit OpenSSL. Das erste ist natürlich, um aktuelle Pakete zu verwenden, was OpenSSL und was Apache selber betrifft. Ja, also nicht unbedingt die, ich sag mal, auch Enterprise Linux unserer Wahl haben immer die aktuellsten Pakete. Es gab auch im HTTP 2.2, was sage ich jetzt mal, rettet Enterprise Linux 6 noch liefert, dort Weiterentwicklungen, die leider noch nicht da eingeflossen sind. Ich denke mal, da müssen wir selber aktiv werden und dort auf neue Pakete setzen. Wir brauchen ein Zertifikat mit SAH2. Ja, es ist angekündigt von den Browserherstellern, dass sie das so schleichend sozusagen die Unterstützung für SAH1 ausschleichen, weil es schon seit Jahren bekannt ist, dass SAH1 Schwächen hat. Also SAH2, auf den Zug müssen wir gehen. Ja, und früher war, ich sage ich mal, die Apache-Konfiguration, was HTTPS betraf, ziemlich einfach. Ich habe jetzt mal unsere rausgenommen, wie wir das heute konfigurieren hier bei uns an der Uni. Also wir schalten SSLv2 und SSLv3 aus. Ist eine unserer aktuellen Apache-Konfiguration braucht kein Mensch mehr, sage ich mal. Wir haben damit überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt. SSL-Compression off. Ja, und dann hatten wir früher die SSL-Cypher-Suite. Ich gebe zu, die sah früher auch etwas einfacher aus. Da hat man einfach nur hinten hingeschrieben, was wir nicht haben wollen. Jetzt schreiben wir schon hin, was wir denn an Verfahren zum Schlüsselaustausch, zum Verschlüsseln und als Message Digest so alles haben, so einzeln und schön hin. Diesen String nicht abschreiben, der ist genau hier unten von dieser Webseite. Ich verweise ohnehin öfter mal zu den Mozilla-Seiten, die haben auch, was Sicherheit betrifft, für mich ganz gute Webseiten. Die diskutieren dort auch, was das alles so bedeutet, welche Browser man damit unterstützt, welche Systeme möglicherweise nicht mehr. Ja, ein Test, den ich auch nur ans Herz legen kann, wenn man dann seinen Server so weit hat, dass man hier oben alles sozusagen abgearbeitet hat, dann den Server testen. SSLLabs.com, wie heißt der gute Mensch, Ivan Ristic, der betreibt diese Webseite und dort kann man seinen Webserver testen auf, ja, geht da SSL Handshake bis zum Ende durch und man kriegt da so ein schönes Rating raus und ja, das kann man auch seinem Chef zeigen und wenn der da ein A+ sieht, dann ist es schon was. So, und dann, wenn man einmal so weit ist, dann kann man sich natürlich auch fragen, ja, jetzt mache ich HTTPS, jetzt verschlüssel ich. Warum mache ich denn nicht alles nur noch über HTTPS? Also nach dem Motto, warum unsicher, wenn es auch sicher geht? Und das ist eigentlich mein Anliegen und nicht nur meins, sondern es gibt da Initiativen. Es gibt eine Always on SSL, so eine Alliance, die sich darum sorgt. Ja. SSL, die Browser bringt es sowieso schon lange, die hebt das überhaupt nicht an. Was immer so ein bisschen Hemmnis ist, war, gebe ich zu, auch bei uns so, naja, schaffen das unsere Server, wenn die jetzt alles verschlüsseln soll. Es gibt In dem hier verlinkten, ganz unten in dem verlinkten Dokument gibt es Fallstudien von den großen Anbietern, Google, Facebook, Twitter, noch irgendjemand, die haben das sozusagen also ingenieurtechnisch untersucht, die haben genug Leute, die was wir nicht unbedingt haben, und die haben sozusagen die Konsequenzen aufgezählt, was kostet es uns, sozusagen unseren sämtlichen Verkehr zu verschlüsseln. Und letztlich kommt raus, der Aufwand an Rechenzeit zur Verschlüsselung auf Serverseite ist unerheblich. Natürlich ist er mehr, aber er schlägt nicht ins Gewicht. Für den SSL-Handshake, klar, da gehen ein paar Pakete mehr über die Leitung. Die Latenz ist prinzipiell vorhanden, aber ich sag mal, wenn man eine höhere, also eine spürbare Latenz beim Aufbau von HTTPS einer Webseite zu seinem eigenen Server sozusagen merkt, dann hat man irgendwas falsch konfiguriert. Also, ja. Es gibt ein höheres Datenvolumen, aber das ist für die Sicherheit ist vertretbar. Sicherheit kostet immer, aber die auf der Seite Rechenzeit und Datenvolumen ist es alles verschmerzbar. Die großen Anbieter machen das. Auch Content Delivery Networks, die man vielleicht für seine eigenen Webseiten benutzt, bieten heute viele HTTPS an. Und ich denke, wir auch kleinere Anbieter, wir können das auch. Ich will das dann auch zeigen, dass wir das an der Uni auch gemacht haben. So, Always on SSL heißt HTTP-Verkehr gar nicht mehr zuzulassen. Wenn ein Request mir HTTP auf Port 80 reinkommt, den sofort umzuleiten auf HTTPS Port 443. Das klingt erstmal logisch, dann mache ich sozusagen nur noch SSL. Für diesen ersten Hop ist dann natürlich immer noch so eine Man-in-the-Middle-Attacke möglich. Ja, es ist möglich, dass sozusagen jemand mir in der Mitte sitzt und sozusagen diese Umleitung mir gar nicht zeigt, sondern mich dann quasi bedienen, trotzdem alles mitliest. Deswegen, auch zum Beispiel, wenn man eine URL von manuell eingibt, deswegen müssen wir noch einen kleinen Schritt hier dazwischen bauen. Es gibt einen HTTP-Header, der nennt sich Strict Transport Security, steht in einem RFC standardisiert. Ja, und der sieht so aus. Also das ist ein HTTP-Header, der vom Server gesendet wird, nur über HTTPS. Wenn dieser Header über HTTP verschickt wird, werden die Browser, die das unterstützen, ignorieren. Ja, was steht da drinnen? Da steht so eine große Zahl drinnen. Und was bedeutet es? Dem Browser deutet das an, pass auf, wenn du das nächste Mal oder immer, wenn du in den nächsten Sekunden, die da oben stehen, dürfte so ein Jahr sein, glaube ich, wenn du es also innerhalb des nächsten Jahres mit dem Server kommunizierst, dann verwende HTTPS. Auch wenn der Nutzer oben HTTP eingibt oder gar nichts eingibt. Oder wenn in den Webseiten selber ein HTTP-Verweis zu diesem Server drin ist, verwende HTTPS. Das ist genau diese Ansage. Der Server postuliert, alles, was du von mir haben willst, HTTPS und nicht HTTP. Ja. Wenn ich einmal so einen Header habe, dann merkt sich das auch der Browser, wenn er geschlossen wird. Ja, beim nächsten Start, auch selbst wenn ich meine Online-Bank dann oben per Hand eintrage, und vergesse das HTTPS davor, der Browser weiß, okay, mit diesem Server nur noch HTTPS. Sagt auf der anderen Seite auch, wenn es irgendwie Probleme mit dem Zertifikat gibt mit dem Server, dann lasse keine Ausnahme zu. Also nicht hier Nutzer fragen, gibt da ein Problem und Ausnahme definieren. Wenn dieser Header gesetzt wird, dann gibt es kein Pardon bei Zertifikatsfehlern. Heißt für mich auf der anderen Seite als Serverbetreiber, wenn ich das oben sozusagen meinen Server konfiguriere, dass er diesen Header mitschickt, naja, dann muss ich mir auch natürlich überlegen, okay, wenn es jetzt Probleme mit dem Zertifikat gibt, dann gehen meine Nutzer außen vor, dann kommen die nicht ran. Ja, ist auch nichts ganz Neues, gibt es schon eine Weile. Browserunterstützung ist weit vorangeschritten, bis auf einen. Komischerweise, also ist auch nicht so richtig rauszusehen, ob es im IE12 dann irgendwann mal drin sein muss. Also ich habe es nicht rausgefunden, ich habe auch nicht breit recherchiert, weil es mich nicht sonderlich, natürlich nicht so sonderlich interessiert. Okay, im Apache HTTP in der Konfiguration ist das eine Zeile, die man eben dann im virtuellen Server für den 443 ergänzt. Ja, diese Anweisung hier hinten, include Subdomains, sollte man sich ein bisschen überlegen. Das heißt, dass sozusagen für meine Domain und für alle Unterdomains, dass diese sozusagen diese Policy dann auch gilt. muss man sich ein bisschen überlegen. Was es noch gibt, es gibt einmal, dass die Browser, hatte ich jetzt gelesen, habe ich noch nicht irgendwie verfolgen können, ich weiß auch nicht, wo es steht, dass die Browser mit einem, so einem vorgefertigten Set kommen, sozusagen bekannte große Server, die diese SSL Always-On-Policy haben. Die stehen quasi bei den Browsern schon drin und da würde quasi auch dieser erste quasi potenziell noch mögliche Einfallstor, wenn ich sozusagen die erste Verbindung zum Server mit über Port 80 unverschlüsselt, dass dort jemand in der Mitte lauscht, wenn die Browser wissen, okay, Anbieter abc.com macht nur HTTPS, dann wird auch dieser erste Hop schon sozusagen umgangen. Okay, das ist ein anderer Versuch, ist noch experimentell, unterstützen die Firefox und Chrome, die neueren. Dort kann ich sozusagen mein Zertifikat in den Browser festpinnen und wenn es dann irgendjemandem gelingen sollte, über eine so eine böse Zertifizierungsstelle quasi ein Zertifikat für mich auszustellen, dann werde auch das unterbunden. Ja, da gibt es eine neue Erklärung für diese Abkürzung TOFU, Trust on First Use. Das heißt, wenn ich zum ersten Mal irgendwo mich verbinde, dann muss ich dann durch dieses Zertifikat, da hätten Sie eine Frage, wenn du mal das Mikro hochschlägst.
So wie das hier auf dem Slide steht, funktioniert das nicht. Man muss immer mindestens 2 Keys eintragen, weil man ja, wenn man dann irgendwann ein neues Zertifikat hat, für quasi einen Ersatzschlüssel braucht für das neue Zertifikat.
Ja,
Also die Browser akzeptieren das so nicht, wenn man da nur einen Key einträgt.
Okay, ich habe das selber noch nicht probiert. Die ganzen Beispiele sind immer mit 2 Keys. Da war meine Frage, oder bilden sich bei mir Fragen, wenn ich aber nur einen, das ist ja im Prinzip abhängig von dem Zertifikat. Ich habe aber zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Zertifikat, oder?
Also das gilt ja immer für ein paar Tage. Also man macht ja irgendwie so 60 Tage oder so. Und also man muss quasi immer schon mal planen, dass man schon den Schlüssel fürs nächste Zertifikat einträgt, wenn man es irgendwann mal tauschen muss. Und es kann ja auch sein, dass man ein Zertifikat tauschen muss, weil der Server kompromittiert wurde oder sowas und man es zurückzieht. Deswegen sieht der Standard das vor, dass man immer auf jeden Fall einen Ersatzschlüssel mit eintragen muss.
Okay, das ist ein guter Hinweis. Apropos Standard, ist das schon irgendwo standardisiert oder ist das im...
Es ist so gut wie.
Okay.
Also es ist beschlossen, aber es ist noch kein RFC.
Ja, okay, gut. Das ist ja auch interessant zu erfahren, dass also das sozusagen vielleicht bald aus dem experimentellen Status rauskommt und das auch wirklich mal als Standard gegossen wird. Gut, wir haben bei uns selbst gemacht. Im September 2014 haben wir uns hingesetzt. Das Semester ist noch nicht losgegangen. Semesterpause langweilen wir uns immer tierisch, stimmt's, Björn? Und haben gesagt, okay, jetzt setzen wir uns hin und machen das. Wir haben genau die Schritte gemacht, die ich in den ersten Folien gezeigt habe. Die sichere Konfiguration, haben das überprüft, haben uns als ersten Schritt dann sozusagen dieses Redirect auf den Port, von Port 80 auf 443 gemacht. Und als das sozusagen durchging, haben wir dann auch den Strict Transport Security eingestellt. Das waren sozusagen ein paar Schritte. Ja, wir haben heute noch diesen, von den SSL Labs kommen wir heute immer noch auf unser tolles A-Plus-Rating. Das schaffen Sie auch, schaffen alle. Kommt mal hin, wie gesagt, die paar Sachen, die man beachten muss, hatte ich quasi genannt. Gut, natürlich gab es, unsere größte Sorge, die wir hatten, dass unsere Server das nicht schaffen, dass wir da neue Server zuschalten müssen, war völlig unbegründet. Die, oder? Ja, stecken das völlig weg. Also kaum messbar. Es gab natürlich ein paar Probleme, hausgemachte Probleme. Unsere, ich sag mal, doch sehr heterogenen Webautoren, die schreiben gerne absolute URLs in ihre Webseiten reingeschrieben mit HTTP, www.tiochemnitz.de. Da gab es quasi, insbesondere von Browsern, die eben das strikt Transport Security nicht können, immer noch mal ein extra Hop. Die haben immer wieder versucht, auf Port 80 zu gehen, brauchten das Redirekt und. Haben wir ziemlich oder zumindest die schlimmsten Fälle identifiziert und haben quasi die Webseiten umgeschrieben. Probleme, ja, hoffnungslos veraltete Windows-Kisten, die haben insbesondere mit den SHA-2-Zertifikaten ein Problem. Gut, die gehören eh aussortiert. Es gab Probleme mit irgendwelchen Nokia, sonst wie was, die kamen eben alle mit diesen SHA-2-Zertifikaten nicht zurecht. Es kommt trotzdem noch Traffic rein, so zwischen 5% und 7% über HTTP. Na, das sind Webcrawler. Da stehen ein paar da, die lernen es nie. Google hat es ganz schnell gelernt und einige andere auch, die offenbar dieses auswerten. Aber Bing will nach wie vor immer wieder auf HTTPS umgeleitet werden. Immer wieder Redirekt. Ist jetzt über ein halbes Jahr her, ja, weiß ich nicht. Eigene Skripte waren ein Problem, die eben Curl, HTTP, ja, die haben auch das Redirekt gekriegt. Einige klappten nicht, wurde aber relativ schnell erkannt. Naja, und HTTP-Verweise von unfähigen Browsern. Gut, das war das erste Thema. Übertragung sichern, sicher machen. Ich kann das nur ans Herz legen, es tut nicht weh, es bringt ein unwahrscheinlich gutes Gefühl. So. Gegen die anderen Sachen, Click-Checking war so eine Sache, es gibt schon lange so ein Header, war erstaunt, dass es jetzt auch ein RFT dafür gibt, der nennt sich X-Frame Option und dort kann man eintragen, eben deny, wenn ich möchte, dass meine Seiten nicht irgendwo anders in einem Frame dargestellt werden können. Ich kann das auch ein oder noch ein bisschen erweitern, sehen, Origin, also nur von mir selber oder auf bestimmte anderen Seiten, denen ich erlauben will, meinen Inhalte bei sich in den Frame reinzufügen. Ja, und da ist die Unterstützung relativ weit gediehen. Bei Chrome und Safari, die unterstützen das Allow From nicht. Also die sagen entweder ganz oder gar nicht. Entweder erlaubst es allen oder niemanden. Kann man setzen, tut nicht weh, ist ein zusätzlicher Header im der mitgeschickt wird und schützt vor Click-Checking. So, dann gab es noch was ganz Tolles, Mime-Sniffing betraf Internet Explorer, nee, ich glaube, das, die IE größer 8 unterstützen das und vorher waren die anfällig dafür, also ganz was Krudes. Ich lade eine Datei hoch für in irgendeinem in Server und dem sage ich, das ist eine Datei.jpg und der enthält in Wirklichkeit HTML und JavaScript. Und wenn der Server das wieder rausgereicht hat an den Browser und wenn es ein IE war, hat er dem Content-Type Image.jpg nicht vertraut und hat gesagt, ach, ich weiß es besser, ich gucke mal schnell rein, was das ist. Oh, das ist HTML, na dann muss ich das doch interpretieren und musste auch JavaScript ausführen. Ja, das war so diese Pseudo-Intelligenz, insbesondere wohl vom Internet Explorer, wo sich natürlich schöne Angriffe konstruieren ließen. Ich kann einen HTTP-Header setzen, der da heißt X-Content-Type-Options-No-Sniff und der sagt meinem Browser, bitteschön, vertraue meinen Content-Type-Angaben und fange da nicht selber an, irgendwie darin rumzuinterpretieren. So, ja, und irgendwann ist wahrscheinlich bei den Browserherstellern und beim B3-Konsortium vielleicht so die Erkenntnis gereift, wenn wir jetzt gegen jeden möglichen Angriff einen neuen HTTP-Header uns einfallen lassen, dann führt das möglicherweise dazu, dass mehr HTTP-Header übertragen werden als Nutzdaten, als Inhalte. Ja, ein kleines bisschen überspitzt dargestellt. Wir sollten einige Probleme und die größeren Probleme, gerade wie Cross-Site-Scripting, werden davon ja noch nicht adressiert. Man muss ein bisschen grundsätzlicher rangehen. Gut, Cross-Site-Scripting heißt, man umgeht die Same-Origin-Policy, was ein fundamentaler sozusagen Security-Paradigma im Web ist. Man umgeht das, indem ich sozusagen fremden, meistens JavaScript-Code, weil man es darauf abgesehen hat, auf einer Zielseite, die legitim erscheint, irgendwie unterzubringen. Also wenn es mir gelingt, irgendwie so ein Nachladen eines JavaScripts von einem bösen Server irgendwo unterzubringen, dann ist das sozusagen ja, eine schlechte Sache. Wie man das testen kann, naja, man testet das immer so, indem man irgendwelche Eingabefelder hat und macht dann so ein Alert rein. Und wenn die Seite auf der anderen Seite reagiert und bringt mir so ein kleines Fensterchen. Ja, wenn das dann so aussieht, dann weiß man, oh, die andere Seite ist Cross-Site-Scripting anfällig. Ja, weil die einfach das JavaScript, was ich hier reingeschrieben habe, einfach ausführt. War jetzt in Firefox, in Chrome wäre das nicht passiert, weil der erkennt an der Stelle irgendwie was, das ist ein GET-Parameter, der sieht aus wie JavaScript und dann fange ich das ab. Ist aber eine Sache, die in Browsern nicht sicher machen kann. Der Browser kann eben nur schwer entscheiden, ob JavaScript auf einer externen Ressource von dem Autor so gewollt ist oder ob es ein Angreifer da reingebracht hat. Ja, und dagegen soll ein neuer HTTP-Header helfen, Content Security Policy. Der wird vom Server gesendet, den stellt ein Web, ein Serverbetreiber ein oder ein Autor über HTTPS, wenn sowas erlaubt ist auf einem Webserver. Ja, und dieser Header enthält quasi eine Liste von vertrauenswürdigen externen Ressourcen. Also die, sage ich als Serverbetreiber, lieber Browser auf der anderen Seite, egal was in dem HTML-Dokument steht, was ich dir ausliefere, du lädst Ressourcen nur von n verschiedenen Websites. Ja, ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, ich möchte auf meiner Seite JavaScript einbinden von mir selber und meinetwegen, weil ich das so schick finde, von irgendwelchen Google Sachen, die sollen auf meiner Seite stehen, aber nicht irgendwas von http://böser-server.bits oder sowas. Das wäre so eine Angabe, wie so ein Header aussieht. Ja, und das ist also nicht beschränkt auf JavaScript selber, sondern auf verschiedene, also auf alle möglichen denkbaren Objekte, die in so einer HTML-Seite drin stehen können. Also zum Beispiel JavaScript, Stylesheets, Fonts, Bilder, andere Medien, Objekte, Flash, sonst wie was, auch Frame und für Ajax, wo zu welchen Seiten mein Browser irgendwie eine Connection aufbauen soll im Rahmen von JavaScript. Dafür kann ich diesen Header benutzen, ist also eine Policy-Festlegung als Serverbetreiber. Wenn eine Policy für irgendeins dieser Ressourcen nicht gesetzt ist, dann ist alles erlaubt wie bisher. So, es gibt ein Standardverhalten, das kann ich, was ich setze durch so ein Default-Source. Da lege ich quasi so ein Standardverhalten fest und das wird in allermeisten Fällen darin bestehen, dass ich erstmal sage, Default-Source nur von mir selber. Hole die Bilder von meinem Server und JavaScript auch und Styles und Fonts, wenn ich so Zeugs alles habe, also nur von mir. Die Angaben trenne ich durch Semikolon. Es sind so, als Angabe sind URLs möglich, Domains mit Sternchen, Non-Self. Sehen wir ein Beispiel, eigentlich denke ich am besten. So könnte so ein Header aussehen. Also sage erstmal Default Source nur von mir selbst. Bilder hoste aber auch von anderen Servern aus einer bestimmten Domain und Frame, dass ich selber in einem anderen Frame dargestellt werde, will ich gar nicht. Das könnte so zum Beispiel aussehen. Wie reagiert ein Browser, wenn sozusagen die Policy, gegen die Policy verstoßen wird? Naja, das ist jetzt hier so von der Google Chrome-Konsole. Der reagiert, dass er die angeforderten Ressourcen nicht lädt. Weil es eben gegen die Policy verstößt, wird man hinten nicht lesen können, aber hier auf der Konsole scheint da noch eine Ausschrift, dass man also das Stylesheet nicht geladen hat, weil es gegen eine bestimmte Policy verstoßen hat, dass man das Skript nicht geladen hat und auch Bilder nicht geladen hat. Also die Seite ist eben dann entsprechend anders aus. Ein großes Problem an der Sache ist, das, was meine Generation von Webentwicklern noch gemacht hat, Inline-JavaScript eingeschrieben. Also alles schön vermengt, HTML, vielleicht noch Style und JavaScript. Macht von euch natürlich niemand, weil ihr alle Web-Technologien heute so einsetzt, dass man das alles schön voneinander trennt. Ich habe das alles noch vermengt und muss jetzt tierisch umlernen. Also sowas, dass ich an den Button sozusagen gleich eine On-Click-Event binde und dort sage, okay, führe, wenn der geklickt wird, hier irgendeine Funktion aus. Problem ist an der Stelle, der Browser kann wieder hier an der Stelle nicht entscheiden, ist es jetzt was Gutes oder ist es jetzt Cross-Site-Scripting-Angriff. Deswegen ist über diese Content Security Policy sind Inline JavaScript und auch Inline Styles, also das Style Attribut an dem Tag, erstmal verboten. Evil natürlich auch. Evil ist klar, wirklich, das leuchtet ganz stark ein. Das heißt, ich stehe, wenn ich Content Security Policy einsetzen will, vor der Aufgabe, mein JavaScript umzubauen, also schön zu trennen, so wie man das macht. Alles schön ein externes Skript zu bauen, wird mir jeder zu sagen, das ist eh viel besser. Das über dem Strich, das macht der Webdesigner, der macht die Seite und der Programmierer, der schreibt sein JavaScript und schön in einer anderen Datei. Das ist alles schön getrennt, auch funktional. Und so wird man das heute machen. Ja, keine Funktion jetzt erstmal in das, was der Webdesigner macht, schön ausgelagert und erst sozusagen, wenn das Dokument geladen ist, dann die Funktion mit JavaScript an die entsprechenden Stellen im HTML-Dokument binden. Machen wir alle so, und wenn wir das alle so machen, dann haben wir auch das Problem mit dem Inline-Code nicht. Ansonsten muss ich eben sowas machen, dass ich sage, man kann natürlich das Content-Policy auch so setzen, dass man unsafe Inline hinschreibt und dann eben diese Inline-Ausführung von JavaScript erlaubt. Aber wie gesagt, dann ist natürlich ein wichtiger Cross-Site-Scripting-Schutz weg. Ja. So, man kann das Ganze testen, bevor man das sozusagen ausrollen würde und sich vielleicht dann erstmal wundern würde, ups, die Bilder kommen nicht und ups, die Funktion auf diesem Knopf und funktioniert auch nicht. Man kann den Header setzen, der da heißt Content Security Policy Report Only, und dem schreibe ich hinten so ein URI hinten dran, ja, und hinter dem kann ein Skript hängen. Dieses Skript kann im einfachsten Fall aus diesen paar Zeilen hier oben bestehen, dass ich einfach die Content Security Policy Fehler mal mir auf Serverseite loggen lasse, um zu sehen, na, was würde denn meinem Anwender vor Probleme auftreten, wenn ich dieses Report Only aus diesem Header weglassen würde. Und dann steht eben im Error-Log steht eben dann sowas drin, und aus dem kann ich dann eben rauslesen, okay, auf dieser Seite gäbe es ein Problem mit, was ist es hier gerade? Ich kann es nicht überblicken. Ja, auf dieser Seite gibt es scheinbar ein Problem. Violated Directive, Default Source. Also, es gäbe auf dieser Seite ein Problem. Der Browser,
Hier wird www.tiochemnitz.de geblockt, weil die Seite www.sl7hz aufgerufen wurde und die dort bei Self natürlich nicht enthalten ist.
Blockt URI steht hier unten, ja. Der Anwender bekommt an der Stelle nichts mit. Also bei dem wird alles geladen. Es steht, in dem Header steht Report Only. Und ich als Serverbetreiber würde also sehen, was es in meiner Seite für Probleme gäbe. So, Content Security Policy Header wird im Allgemeinen sehr schnell sehr lang. Ich habe mal so ein Beispiel, weil wir gerade so Uncloud aufgesetzt haben. Für Uncloud müsste das zum Beispiel so aussehen. Ja, ich muss unsafe evil zulassen, ich muss unsafe inline zulassen, ich muss alles das Böse, was man nicht zulassen sollte, zulassen, damit diese Anwendung funktioniert. Und das ist natürlich dann die Frage, dann kann ich es eigentlich auch gleich sein lassen. Was natürlich, ich sag mal, unterbunden würde, ist, dass JavaScript-Code und anderes komisches Zeug von irgendwelchen dubiosen Servern in der Welt geladen wird. Ne? Also das ganz oben nochmal melden, wegen Mikro. Ja.
Gibt es eine Zwischenfrage? Haben Sie da bei OwnCloud Bugs aufgemacht dafür? Also vielleicht können die das ja reparieren.
Wir haben keine Bugs aufgesetzt, das haben wir jetzt erst in der letzten Woche festgestellt, als wir OwnCloud wieder neu aufgesetzt haben und ich sozusagen, oder jetzt für unsere, bei uns im Rechenzentrum, für unsere Webserverbetreiber, die so mal neue Konfiguration rausgegeben habe, gesagt habe, hey Leute, nutzt das Zeugs. Und dann kamen die Administratoren zu mir und sagten, es geht nichts mehr. Und dann haben wir sozusagen schrittweise eins nach dem anderen aufgedreht und haben dann gesehen, okay, das muss alles drinstehen. Ja, werden wir sicher machen. Ich befürchte nur, dieses mal so schnell irgendwelche Inline-JavaScripts rauszufegen und Evil war auch nötig, wird vermutlich nicht ganz so in 2-3 Minuten.
Ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber
ja, nee, werden wir aber auf jeden Fall tun, weil ich sag mal, das kann sicher auch nur Ziel sein, für UnCloud oder auch für andere Produzenten von Web-Applikationen. Gut, auf jeden Fall ist Bewegung in der ganzen Geschichte. Content Security Policy Level 2 ist gerade in Arbeit. Da ist das W3-Konsortium dran. Es gibt ein Candidate Recommendation dafür. Da will man auch noch andere Sachen damit erschlagen. Ist also im Fluss und wird, denke ich mal, hoffentlich quasi auch im Laufe der Zeit ausgerollt werden bei den Serverbetreibern, um letztlich dieses Cross-Site-Scripting damit wirkungsvoll einzudämmen. Browserunterstützung ist ziemlich weit, IE hängt hinterher, hat einiges umgesetzt, aber ich glaube, so ganz weit sind sie auch noch nicht. Gut, kann man alles nachlesen? Okay, ich bin jetzt bei der Zusammenfassung. Ich weiß aus der Schule noch, am besten Hausaufgabenhefte rausnehmen, Aufgaben reinschreiben. Packet-Sniffing wollen wir unterbinden, indem wir nur noch SSL machen und sicher konfiguriertes SSL. Wie gesagt, die Garantie, dass es die großen, gut ausgestatteten Organisationen dann trotzdem nicht lesen können, die bekommen sie von mir nicht. Das wäre auch ein bisschen komisch, wenn ich die nicht geben könnte. X-Frame-Options und kann man gefahrlos setzen, wenn man nicht unbedingt will. Also wenn man jetzt nicht gerade der Betreiber von YouTube ist, die wollen, dass ihre Inhalte in anderen Seiten eingebunden werden, dann kann man das setzen. Angucken unbedingt Content Security Policy, angehen, planen, muss man mal ausprobieren und möglicherweise dann sagen, oh Gott, so viel zu tun. Beim nächsten Relaunch meiner Website achte ich darauf, dass ich keinen Inline-Code mehr reinschreibe und gehe das dann an. Ja, gegen die anderen Sachen habe ich jetzt natürlich nichts genannt. Oder was heißt natürlich, das würde den Rahmen sprengen. Gegen Injection-Sachen ist natürlich immer klar, das ist eine Sache gegen Web-Anwendungen. Dort hilft nichts weiter als Web-Anwendungen sicher zu programmieren. Ein richtiges Framework zu verwenden, was solche Angriffe, ich sage mal, zumindest extrem, extrem erschwert. Gut, aktuelle Pakete auf dem Laufenden bleiben, insbesondere was jetzt hier SSL, TLS betrifft, ist so leicht mal dahingesagt, ist aber quasi eine Daueraufgabe, die jetzt nicht in der nächsten Woche erledigt ist, sondern das bleibt halt immer. Ja, und DNSSEC angehen, das ist auch eine Aufgabe, die ich mir in mein Hausaufgabenheft reingeschrieben habe. Das wird sicher auch nicht sein, was man mal an dem Vormittag oder vielleicht heute Abend noch macht. Gut. Gegen nachlässige Zertifizierungsstellen, dort haben sich die Browserhersteller natürlich, die es natürlich betrifft, auch Gedanken gemacht. Dort wird ein bisschen was passieren. Naja, in Social Engineering habe ich jetzt nicht das Rezept, was ich habe. Ein paar Sachen zum Weiterlesen, die auch relativ kurz sind und knapp beschrieben sind, also die auch mein Einstieg waren für dieses Thema, ist zumindest relativ knackig. Wo man sich immer gut informieren kann, ist das OWASP. Dort ist man gut aufgehoben. Gut, ich bin rum. Jetzt stehe ich für Fragen zur Verfügung.
Vielen Dank für den schönen Vortrag.
Danke.
Also es ist noch genügend Zeit bis oben, bis zum nächsten Vortrag, dass noch ein paar Fragen zu machen sind. Meine Fragen kann ich ja morgen im Büro stellen.
Ja.
Okay.
Warum bin ich nicht da?
Wer hat was? Sehr schön. Also bei kurzen Fragen würde ich es wiederholen, und bei längeren bitte gleich das Mikrofon nehmen.
Ja, danke für den guten Vortrag. Mich interessiert noch was zu den Defaults hier in dem Bereich von zum Beispiel CSP. Ich finde das etwas mühselig, immer selber alles vorgeben zu müssen. Ich will gescheite Sicherheitsdefaults. Wenn so etwas dann irgendwann auch mal vom W3C vorgeschlagen wird, was glauben Sie, wann die Browserhersteller insofern nachziehen, als dass dann zum Beispiel auch erstmal alles, was irgendwas mit Nachladen, Cross-Site-Scripting und so weiter per Default zugemacht wird und der Webentwickler es dann wieder aufmachen kann?
Also ich glaube, dieser Standard, dass man sozusagen überhaupt kein Nachladen oder von irgendwelchen anderen Objekten erlaubt, wird nicht passieren. Da sind schon die Serverbetreiber selber gefordert, diesen Header zu setzen. Ja, also ich sag mal, häufig will ich ja genau irgendwelche Toolkits, JavaScript-Toolkits oder sowas von fremden Servern einbinden und das sozusagen per Default zu unterbinden, wird vermutlich kaum so Einzug halten. Die Browserhersteller, ich sag mal jetzt, was Mozilla und auch was Google Chrome, die sind bei dieser, also die sind ja quasi Mitentwickler dieser, also so wie ich es mitbekommen habe, ne, muss ich immer ein bisschen vorsichtig betrachten. Bei dieser Content Security Policy sind die groß mit im Spiel. Mich wundert, normalerweise ist bei vielen Entwicklungen Microsoft auch immer mit am Tisch, aber hier sitzen sie am Tisch und oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Also da sind sie auf jeden Fall, was die Umsetzung betrifft, noch hinterher. Ja. Also ich vermute, es wird nichts in Browser einfließen können, womit dann der Benutzer des Browsers erstmal das, ich sag mal, 99% des Internet nicht mehr so vorfindet, wie er es in der alten Version gehabt hat. Deswegen werden die Defaults wahrscheinlich schwer gekippt werden.
Gut, haben wir noch eine Frage?
Ja, ich kann das auch noch mal kurz beantworten. Also die Browserhersteller sind extrem zurückhaltend, was bestehende Sachen brechen angeht. Also eigentlich ist immer Abwärtskompatibilität und auch leider an Stellen, wo man eigentlich lieber anders haben wollte. Aber was ich noch sagen wollte, ist, weil DNSSEC immer wieder auftaucht, ich sehe das extrem skeptisch. Weil, also man muss mal realistisch sagen, DNSSEC nützt heute gar nichts, weil es in den Clients nicht implementiert ist. Und weil auch völlig unklar ist, wie es überhaupt in Clients implementiert werden soll. Weil man im Prinzip dafür einen DNS-Resolver auf der lokalen Maschine braucht und das macht im Moment kein Betriebssystem. Und es ist halt auch so, dass gerade von verschiedenen Stimmen aus der, sag mal, IT-Großindustrie gab, die gesagt haben, DNSSEC ist eigentlich tot. Also da bin ich extrem skeptisch. Ansonsten fand ich es einen guten Vortrag, aber tendenziell habe ich das Gefühl, viele Leute wollen irgendwas mit DNSSEC lösen und man muss realistischerweise sagen, zumindest heute nützt DNSSEC überhaupt nichts.
Also ich sag mal, für die Web-Anwendung, da gehe ich mit, ne? Weil es eben genau der Resolver, wie sagt man immer, die letzte Meile ist, die da auch wieder völlig, völlig unklar ist. Es gibt aber natürlich, also meiner Meinung nach, gute Anwendungen für DNSSEC und es spricht aus meiner Sicht jetzt nichts dagegen, zumindest das Thema anzugehen und auch für andere Anwendungen einfach DNSSEC zu haben. Und wenn dann mal Resolver da sind, dann einfach die Infrastruktur schon da zu haben. In der Hoffnung, also wie gesagt, DNSSEC ist für mich auch Neuland, dass die Aussagen auch so stimmen, dass es eben doch, wenn man da bestimmte organisatorische Sachen beachtet, da nicht zu schlimmen Reinfällen kommt. Also die Gefahren sind natürlich auch an der Stelle ziemlich groß. Ja, noch Fragen?
Sonst kann ich auch noch mal sagen, wenn man jetzt den Content Security Policy einfach zentral neu setzt, also wir haben jetzt für TU Chemnitz haben wir 60.000 Webseiten und wenn man den dann so bisher gesagt hat, wir können das und das machen oder wir haben es nicht zumindest eingeschränkt, dann würde man es plötzlich zentral einschränken und dann gehen da 10.000 Seiten nicht, auch nicht so toll. Also da muss man immer überlegen, dass man dann wirklich noch den guten Mittelweg zwischen Sicherheit und einer Abwärtskompatibilität irgendwie erreicht. Oder zumindest, dass dann lange vorher ankündigt, passt auf, ab Oktober ist das und das dann gegeben und Testserver irgendwie anbieten. Ob der dann genutzt wird, ist dann erstmal eine andere Sache, aber zumindest kann man dann sagen, hat es ja lange vorher angekündigt. Weitere Fragen? Sonst bedanke ich mich nochmal und dann geht es hier um 5 weiter mit verschlüsselter Telefonie.
Uns gibt noch Toraufkleber. Immer noch.